nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von nur Golf auf meinsportradio.de. Heute ein bisschen kürzer, weil die PGA Tour pausiert, bevor es nächste Woche dann zum Tour Championship geht. Und die Woche drauf, dann ist ja auch schon der Ryder Cup da. Da werden wir euch ja auch dann separat nochmal hier auf meinsportradio.de vorbereiten. Wir, das sind meine Wenigkeit Malte Asmus und natürlich unsere Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Und wir blicken zusammen heute auf die KLM Open und auf das Evian Championship bei den Damen auf der LPGA Tour. Da gibt es also das nächste Major und eine Siegerin, die damit wohl selber nicht so gerechnet hatte. Angela Stanford, nämlich im zarten Alter von 40 Jahren, 9 Monaten und 29 Tagen hat sie ihr erstes Major gewonnen. Dazu gibt's dann gleich von uns die weitere Analyse. Vorher gucken wir aber zur KLM Open auf The Dutch. Das ist der Platz in Spijk in den Niederlanden. Dort fand dieses Traditionsturnier seit 1972 fester Bestandteil der European Tour in diesem Jahr dann statt. Und am Ende hat sich einer oben auf dem Leaderboard platziert, den da wahrscheinlich auch die wenigsten auf der Rechnung hatten. Ashun Wu, nämlich der Chinese, hat sich durchgesetzt, hat seinen dritten Sieg auf der European Tour gefeiert. Ist damit bester Chinese in der European Tour Historie geworden. Mit minus 16 setzte er sich durch gegen Chris Wood, der liegt bei minus 15 am Ende, und den geteilten dritten Thomas Dietry und Hideto Tanihara und Martin Keimer mit neuem Caddy, beziehungsweise mit Interims-Caddy auf dem geteilten 15. Platz. Desiree, da haben wir ein bisschen was aufzuarbeiten. Bevor wir das tun, lassen wir Ashun Wu seine erste Reaktion am Mikrofon der European Tour nach diesem Sieg dann noch einmal äußern.
Oh, I was so happy right now and very, very exciting. Still very exciting right now and unbelievable. And I was thanks my Katie to wish me this week and thanks my wife and thank a lot of people to be here to support me. So is I have a good week this week and I love to win a KLM Open here. So yeah, feels very good.
War sehr gut und vor allen Dingen auch sehr anstrengend, denn er musste doch ein bisschen arbeiten am Ende und hat sich das Ganze mit einem wirklich tollen Finish erarbeitet.
Ja, auf jeden Fall. Das war spannend und ich mag es ja immer sehr, sehr gerne, wenn Spieler dann am Schluss eines Turnieres nicht noch irgendwie mit Mühe und Not über die Ziellinie krabbeln und da irgendwie so einen Vorsprung dann noch irgendwie mit Hängen und Würgen ins Ziel bringen, sondern wenn die da auch noch richtig gutes Golf spielen und auch ganz klar machen, warum sie das gewinnen. Und das ist in dem Fall Ashun Wu gelungen, wollte ich sagen, weil er an der 18, wie ich finde, eigentlich, also es gab ein paar richtig tolle Schläge, die so in der Wertung gewesen wären für mich, aber eigentlich war es der Schlag des Turniers, hatte so ein ganz klein bisschen von Rory McIlroy bei der Honda Classic mal vor Jahren, weil er wirklich das Grün angegriffen hat aus einer relativ großen Distanz und rechts vom Grün war Wasser und der hat, und die Fahne steckt dann natürlich nicht links, wie das immer so ist an so einem Schlusstag, sondern die steckt natürlich relativ rechts, Richtung Wasser. Und da gab es durchaus mehrere Möglichkeiten, dieses Grün anzuspielen. Und er hat die mega super risky Variante gewählt und hat da wirklich mit einem Holz den Ball da hingehauen. Und der ist, also ich habe, als ich den aufkommen habe, sehen, das war natürlich dann vorm Grün noch und auch theoretisch alles okay, habe ich gedacht, wenn der jetzt irgendeinen blöden Bounce kriegt, dann ist das Ding im Wasser. Und der hat es aber wirklich da geschafft, den so zu platzieren, dass der dann aufs Grün gerollt ist zur Eagle-Chance, die er dann nicht verwertet hat, musste er auch gar nicht. Aber das war für mich einfach so ein mutiger Schlag. Und allein damit hatte ich dann irgendwie so die Scorekarte für ihn unterschrieben mental, also in meiner Sympathie und dachte mir, hey, dafür hast du es echt verdient. Also jetzt soll es aber auch sein.
Ja, und so war es dann am Ende auch, weil Chris Wood, der eigentlich nach drei Runden noch vorne gelegen hat, mit Ashun Wu zusammen auf den Schlussflight gegangen war, ja, sich vor allen Dingen an der 12 vorher schon mehr oder weniger rausgeschossen hatte aus der Verlosung, blieb zwar dran an Wu, aber die 12, das war für Chris Wood letztlich so der Punkt, wo er ja, letztlich das Turnier am Ende, wenn man es als Schlussbetrachtung vollzieht, weggegeben hat.
Ja, das war einfach blöd. 12 ist ein paar 4 und er hat halt einen Schlag ins Wasser gehabt und dann eben einen Strafschlag natürlich und das hat sich dann zu diesem Double Bogey aufaddiert. Und er war nämlich davor richtig am Durchstarten. Also die Situation an der 10-11 war so, Ashun Wu hat eigentlich nach seinem Bogey an der 7, der hat ja 2 Birdies zu Beginn gespielt und dann gleich mal ein Bogey an der 7, gefühlt so ein bisschen an Boden verloren. Da waren die vom Tagesergebnis her gleich auf. Und dann hat ist bei Ashunwu nämlich nichts passiert bis zu 14. Also nichts passiert heißt Paar. Und Chris Wood hat die 10 im Birdie gespielt, die 11 im Birdie gespielt. Und dann eben an der 12 dieses blöde Wasser mit dem Double Bogey. Und hat dann aber wiederum, was eben auch sehr Champions-like ist, deswegen habe ich so rumgezickt mit dem Schlag des Turniers. Das war auf jeden Fall der Anwärter auf Platz 2. Hat an der 13 dann wirklich ganz fantastisch den Ball an die Fahne genagelt und dann entsprechend dort auch ein Birdie gespielt und kam quasi wieder zurück. Aber dann hat er es eben nicht mehr geschafft, auf den letzten Löchern noch irgendwie besser als Paar zu spielen. Und da wiederum hat dann Ashunwu aufgedreht. Und der hat eben dann 14 Birdie, 15 Birdie und 18 Birdie, hat man schon erzählt, gespielt. Und dadurch ist Chris Wood, der eigentlich, also für mich sah der durchaus beim Turn definitiv wie so der Sieganwärter aus. Also habe ich gedacht, oh, das wird er sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Und dann, wie es so oft ist im Golf, dann kam es anders, als man gedacht hatte.
Er hätte allerdings an der 18 dann mit entsprechendem Verlauf dann doch noch vielleicht zumindest das Stechen oder mit einem Eagle sogar den Sieg davontragen können. Aber ausgerechnet dort an der 18, da hat ihn dann sein Putting verlassen, das ihn sonst eigentlich so durch die Woche getragen hat. Dazu hat er selbst, Chris Wood, auch bei den Kollegen der European Tour am Mikrofon was gesagt.
I was just trying to hold it. That was all I had in my head, to hold that putt on the last. And putting's been so good all week. You know, it's just such a shame that, you know, the pace of the putt let me down on the last. But I didn't want to go back to the 18th tee. I wanted to hold it and really felt I could. And, you know, it's obviously when you miss the second one, that's when it hurts. But, yeah, I wasn't going to be somebody who left it 6 foot short.
Also er ist Kampflinie gegangen auf das Eagle.
Ja, musste er ja quasi. Ja. Und ja, also ich finde, Chris Wood ist jetzt ja nicht so wahnsinnig viel vorzuwerfen. Er hat wirklich einen sehr, sehr guten Sonntag da gespielt und er hat normalerweise, in Anführungszeichen, bisher seine 54-Loch-Führungen, also Führungen nach 3 Tagen, dann immer eigentlich ganz gut zum Sieg verwandeln können. Jetzt war es halt mal nicht so, aber da komme ich jetzt wieder zurück zu dem, was ich eingangs gesagt hatte. Ashunwu hat halt auch wirklich hinten raus eine Mods-Performance gehabt. Und wenn du dann da halt ein bisschen auch nur nachlässt und es sich halt sehr wurscht, ob welcher Bestandteil des Spiels dann ist, ob das dann eben mal ein Wasserball an der 12 ist oder ob das dann das Putten hinten raus ist, dann ist es halt knapp und dann ist halt der andere mal ein Schlag vorne.
So ist es und so hat Ashunwu eben dann diesen dritten Titel auf der European Tour eingefahren, den ersten seit seinem Sieg 2016 in Atzenburg, damals bei der Lioness Open, also 2 Jahre hatte er eine Durststrecke auf der European Tour durchzumachen, jetzt hat er sie gebrochen, ist damit bester Chinese in der Geschichte der European Tour, das ist ja auch ein kleiner Meilenstein, der ihm sicherlich auch eine ganze Menge bedeutet, Desiree, wie schätzt du das ein?
Glaube ich schon, also das ist, ist jetzt da durchaus ein aufstrebendes Golfland, China. Und du hast natürlich mit Hao Tong Li zum Beispiel auch noch einen Mitbewerber, der deutlich, wie soll ich sagen, hochrangiger eigentlich unterwegs ist, im Hinsicht darauf, dass er eben regelmäßig auf der PGA Tour spielt und so weiter. Und ja eben bisher 2 Siege eingefahren hat, den hat Ashunwu jetzt überholt. Und ich glaube, das ist in der internen chinesischen Wertung sicher durchaus was wert und eine Emotion wert. Und generell, ja, ist das Land und seine Spieler sind einfach bemüht, sich da zu platzieren. Und das ist einfach, das war in den 2000er Jahren, zu Beginn war das halt immer so ein Einzelfall. Da hat mal quasi überraschend ein Chinese gewonnen. Und mit Ashunwu und eben auch mit Hao Tong Li haben die jetzt halt Spieler, die sowas regelmäßiger machen können, die sowas eben 2-mal, 3-mal machen können. Und also ich bin mir auch sicher, dass wir von Hao Tong Li noch nicht das letzte Wort gehört haben. Und er ist ja auch noch jünger, glaube ich. Und insofern ist das für China und für das chinesische Golf ein toller Erfolg und für Ashunwu einfach ein toller persönlicher Erfolg. Und wie gesagt, die Art und Weise, wie er ihn eingefahren hat, da würde ich mich dann schon mal einen Tag auf meinen Lorbeeren ausruhen, weil es hat er wirklich, wirklich, wirklich absolut gut gelöst, obwohl ja sein Samstag, sein Moving Day irgendwie überhaupt nicht gut war. Also der ist ja mit der 71 komplett rausgefallen, 64, 66 Spitzenstart, dann die 71, aber damit immer noch vorne dran und auf Platz 2 und dann die 67 im Schlusstag, damit kann man mal ein Turnier gewinnen.
Und dabei war am dritten Tag am Moving Day durchaus mehr drin. Thomas Dutrieux und auch Hideto Tanihara, die geteilten Dritten, die haben es da ja gezeichnet, 63 jeweils gespielt. Also es waren durchaus gute Scoring-Bedingungen, nur da hat Ashun Wu nicht so ganz von profitieren können. Ashun Wu, der ja im letzten Jahr ja auch mit sehr viel Glück dann letztlich die Tourkarte noch gehalten hat, dann jetzt zu Beginn des Jahres ein bisschen was umgestellt hat an seinem Schwung. Ist das was, was jetzt langsam so erst greift aus deiner Sicht?
Wahrscheinlich. Da kann ich jetzt nicht so richtig endgültig was zu sagen, weil ich zugeben muss, dass ich ihn dafür einfach zu wenig verfolgt habe. Jetzt ganz wirklich mit dem Fokus auf sein Spiel. Aber es war natürlich wirklich eine knappe Sache, die Tourkarte überhaupt zu behalten. Und da ist dann natürlich die Veranlassung auch da, wenn du merkst, okay, das war jetzt ein Jahr, also ich meine damit das letzte Jahr, was nicht so gut lief, was mich jetzt da fast an der Tourkarte hat vorbeischrammen lassen, dann musst du manchmal was ändern. Und dann versuchst du natürlich was umzustellen und irgendwas Neues zu implementieren in deinem Spiel, was dir mehr Stabilität gibt. Und das funktioniert in so Einzelfällen. Wir haben auch schon drüber berichtet, dass da irgendwer irgendwas probiert hat und das funktioniert sofort. Das kann mal sein, das ist aber ein großes Geschenk und meistens dauert es eine Weile. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Ashun Wu sich jetzt da einfach übers Jahr konsequent hingearbeitet hat und jetzt einfach mit dieser Veränderung, die er da vorgenommen hat, sich jetzt entsprechend stabil fühlt und jetzt in der Lage ist, so einen Turniersieg auch heimzubringen. Auf der anderen Seite kommt halt zu dem rein golferischen, wenn du technisch was veränderst, ist natürlich manchmal wichtig und den Schwung zu korrigieren und so weiter. Aber zu dem Golferischen kommt ja noch das Mentale dazu. Und ich glaube, das ist das, worauf er am meisten stolz ist, dass er letztendlich diese Schlussrunde, die mit Chris Wood wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Gegner eben gegeben hat. Und die waren ja wirklich auf Augenhöhe in ihrem Kampf um die Spitzenposition. Und dass er sich da durchgesetzt hat, ist einfach aller Ehren wert. Und das ist auch ein großes mentales Vorankommen, finde ich. Und heißt halt einfach, okay, er wusste schon, wie so ein Sieg geht. Er war jetzt kein First-Time-Winner, aber er hat sich wieder daran gearbeitet, um überhaupt in die Möglichkeit zu kommen und hat das jetzt am Sonntag heimgebracht.
Und hat ja auch in der letzten Woche schon beim Omega European Masters einen geteilten 6. Platz geholt. Also das Selbstvertrauen auf jeden Fall gewonnen. Und er hat auch selber hinterher nach diesem Sieg erzählt, ja, sein Coach, der war ja mit ihm in die Tschechische Republik und nach Dänemark geflogen. Da haben sie auch sehr viel dran gearbeitet in der Tschechischen Republik. Bei der DND Czech Masters, da hieß es dann ja noch verpasster Cut. Aber in Dänemark ging es da ja auch schon in die Top 50. Also insgesamt ein wirklich guter Aufstieg, gute Verbesserung, die man da sieht bei Ashun Wu. Mal gucken, wie er das dann in den nächsten Wochen präsentieren kann. Die European Tour geht ja dann auch nochmal auf chinesisches Festland, wird da ja auch noch Turniere spielen, dann zum Ausklang dieser Saison. Und wir gucken nochmal auf das, was sonst noch so passiert ist, beziehungsweise vorher gucken wir noch auf Chris Wood, denn der war schon ziemlich angefressen, nachdem er dann eben diesen Turniersieg so knapp verpasst hat.
Yeah, just hung in there really all day, a couple of bad shots, which, you know, wasn't apart from two tee shots, I didn't really miss a shot today. So I couldn't really expect too much more given sort of the changes I'm making. But it's hard to take at the minute, yeah.
Also der musste schon ordentlich schlucken, aber wenn wir auf seine Gesamtstatistik gucken in dieser Saison, dann muss man ja auch sagen, das war schon eins der wirklich besseren Ergebnisse und tanzt im Grunde positiv deutlich aus der Reihe.
Ja, bei Chris Wood ist es so ein bisschen wie bei Andy Sullivan, also jetzt nicht vergleichbar in genau dem Ablauf, aber Chris Wood war ja auch Ryder Cup Spieler und ist jetzt irgendwie so ein bisschen, also eigentlich so ein paar Engländer, also dazu gehört letztendlich auch Danny Willett, dazu gehört Andy Sullivan, die so ein bisschen, also die absolut vielversprechend waren, wo du gedacht hast, boah, das sind die Nächsten, die da durchstarten und richtig eine Welle machen auf der Tour. Die haben alle jetzt irgendwie kollektiv, also unterschiedlich verlaufend und ein bisschen unterschiedlich getimed, aber alle kollektiv eigentlich so ein bisschen ein Durchhänger jetzt schon seit Jahren. Und das ist so ein bisschen, also weiß man dann, mein gut, im Golfen geht's immer auf und ab, das wissen wir inzwischen. Und da kommt man dann auch wieder zurück. Aber bei Chris Wood speziell war es wirklich so, dass das alles überhaupt nicht so lief in letzter Zeit. Und dass er sich da jetzt wirklich rangearbeitet hat und da jetzt mal wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis gezeigt hat. Und da ist es ja völlig logisch, dass es ihm natürlich lieber gewesen wäre, dann gleich richtig zurückzukommen mit einem Turniersieg. Hat es nicht geklappt, Naja, wichtiger ist aus meiner Sicht, ganz ehrlich, dass er sein Spiel da jetzt wieder im Griff hat und beieinander hat und dass er sich mit dem Setup, wenn er das behält, dann theoretisch eben auch weitere Siegchancen erspielen wird.
Das werden wir natürlich in den nächsten Wochen verfolgen. Jetzt gucken wir aber gleich nach einer kurzen Pause nochmal auf das, was die deutschen Spieler bei der KLM Open gemacht haben. Und da geht natürlich ein ganz besonderer Fokus an Martin Keimer, weil der ja Ende der letzten Woche, kurz vor Turnierstart, damit überrascht hat, dass er sich von seinem Caddy, seinem langjährigen Caddy Craig Connolly, getrennt hat und diesmal mit einem guten Freund an der Tasche operiert hat, was hinter dieser Trennung stecken könnte und was es vor allen Dingen dann letztlich vielleicht auch für das Spiel von Martin Keimer bedeutet hat bei der KLM Open. Da sprechen wir gleich drüber hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
KLM Open 2018 hier bei nurgolf auf meinsportradio.de. Ich hatte eben vor der Pause angekündigt, Martin Keimer nehmen wir gleich auseinander, beziehungsweise wir gucken auf seinen geteilten 15. Platz und nochmal zurück auf die Trennung von Craig Connolly. Aber bevor wir dahin gehen, gucken wir nochmal auf den geteilten 3., auf Thomas Dutrieux. Den haben wir ja auch in den letzten Jahren immer mal etwas ausführlicher beobachtet und Desiree hat diesmal auch ganz genau hingeguckt.
Ja, ganz genau hingeguckt ist übertrieben. Ich habe nur eine sehr, sehr nette Geschichte noch zu ihm, die sich auch letztendlich an seinen Scores danach verfolgen lässt. Dutrieux hat keine gute erste Runde gespielt, mit einer 74 begonnen. Also das zum Vergleich, Ashunwu war bei einer 64, also da war zwar schon 10 Schläge dahinter. Und hat dann am zweiten Tag dann natürlich All or Nothing gespielt. Mit einer 67 auch irgendwie ganz okay, aber natürlich jetzt auch nicht irgendwie spektakulär und ist nach Hause gefahren. Der hat also wirklich, ich meine, das Turnier war jetzt in den Niederlanden und er ist aus Belgien und er war dann zu Hause und hat erfahren, hey, du hast einen Cut geschafft, weil er war einfach sich ganz sicher, dass das nicht reicht. Und ist dann wieder zurückgefahren und hat dann am nächsten Tag mit der 63 in Course Record gespielt. Also das ist so eine typische Geschichte, die irgendwie, also weiß ich nicht, die Belgier sind auch immer so coole Socken. Also Thomas Dutrieux ist für mich ein sehr, sehr vielversprechender junger Spieler da. Ich hoffe, dass er da einen weiteren Aufwärtstrend haben kann. Aber die Story mit, ich war schon zu Hause und bin dann nochmal hingefahren, die fand ich dann einfach noch kurz erzählenswert.
Die ist nicht so schlecht. 74 zum Auftakt, dann die 67 und dann die 63, also und am Ende ein geteilt. Alter, 3. Platz für ihn. Jetzt gucken wir zu Martin Keimer, der hat es ja aus den Niederlanden auch nicht so weit nach Hause gehabt, musste aber an diesem Wochenende noch nicht die Heimreise antreten, der konnte durchspielen, der durfte 4 Runden spielen, am Ende geteilter 15. mit einem Score von -9 gewesen, aber Desiree, bevor wir über seine sportlichen Leistungen jetzt bei der KLM Open sprechen, sprechen wir über das, was er ja in der letzten Woche dann vorher getan hat. Wir wissen, was er getan hat. Er hat sich nämlich von seinem Caddy, von Craig Connolly getrennt. Eine Verbindung damit aufgelöst, die ja Riesenerfolge in den letzten Jahren zusammen gefeiert hat, aber die auch ja letztlich offensichtlich in die Krise geraten war. Was hast du rausgekriegt? Was steckt letztlich hinter dieser Trennung? Gibt's da irgendwie neuere Informationen?
Nee, leider ist es nicht einfach, da überhaupt an so wirklich weiterführende Informationen zu kommen. Craig Connolly hat es auf jeden Fall sehr, classy eigentlich genommen, ist auf Twitter darauf angesprochen worden von irgendeinem Fan und hat nur getwittert, all good things come to an end. Mhm. Und Hashtag Class is permanent. Also das klingt jetzt für mich nicht so, als ob die im Streit auseinandergegangen wären. Für mich war es eine komplette Überraschung. Ich habe mit allem Möglichen gerechnet, nur nicht damit. Das ist wahrscheinlich falsch, da eine kausale Verbindung herzustellen. Aber es gab ja irgendwann vor 1-2 Monaten gab es ja dieses, ja, wie so ein Imagefilm eigentlich, wo Martin Keimer und eben besonders Craig Connolly porträtiert wurden und da also Martin Keimer eben auch viel erzählt hat so über ihr Zusammenwirken und dass sie ja so unterschiedliche Typen sind, was ja meiner Ansicht nach da sehr, sehr wichtig ist in so einer Verbindung. Und Craig Connolly kam da sehr, sehr cool rüber, was er sowieso auch ist. Er ist wirklich da absolut groovy unterwegs und also deswegen hat es mich so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, weil ich mir zu dem Zeitpunkt jetzt nicht Gedanken gemacht habe, dass da jetzt irgendwie ausgerechnet daran was geändert werden würde, dass Martin Keimer im Formtief ist. Dazu bedarf es keiner großen Analysefähigkeit, leider. Und dass er was ändern muss oder eben irgendwelche Dinge umstellen muss, war schon auch klar, war mir auch klar. Aber mit dem Caddy-Wechsel habe ich jetzt komischerweise irgendwie gar nicht gerechnet.
Nee, das kam wirklich aus heiterem Himmel. Von daher, die Verbindung wurde aufgelöst. Jetzt hatte Keimer bei der KLM Open mit einem Freund an der Tasche gespielt. Das ist ja ein Muster, was sich auch bei vielen Profis, vielen Topspielern auch so ja, gerne mal dann einbürgert, dass dann eben einfach für das gute Feeling, sagen wir es so, dann ein Kumpel an die Tasche geholt wird, dass man einfach, ja, vielleicht auch wie bei Rory McIlroy, der ja auch jetzt seit geraumer Zeit mit einem Jugendfreund an der Tasche spielt. Jetzt hatte Rory ja da gesagt, er muss sich jetzt selber mehr auf das Golfspiel konzentrieren, kann sich nicht mehr so auf den Caddy verlassen. Glaubst du, dass das vielleicht auch ein bisschen ja eine Rolle gespielt hat für Martin Keimer, das jetzt erstmal so zu probieren, dass er selber fokussierter einfach ist?
Weiß ich nicht. Ich halte eigentlich speziell das Zusammenwirken von Martin Keimer und Craig Connelly für sehr sinnstiftend. Also ich hatte immer das Gefühl, dass Connelly genau der richtige Caddy für ihn ist. Martin Keimer ist jetzt ja ein Spieler, der eh nicht besonders extrovertiert ist und auf der Runde da auch nicht viel quatscht und so. Und Connelly hat den eigentlich immer ganz gut aufgelockert. Und Keimer wiederum hat dann mit seiner trockenen Art das dann so gesagt, so, ja, der braucht mich ja, damit ich ihn dann wieder auf den Boden zurückhole und so. Ich glaube nicht, dass das so quasi, wie soll ich sagen, eine Störung für ihn war in seinem Betriebsablauf. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Ich meine, natürlich, das ist, also ich weiß auch noch, wie wir bei Rory McIlroy darüber gesprochen haben, natürlich brauchen die jetzt nicht dringend einen Caddy, der ihnen jeden Schritt sagt. Ich meine, da gibt's ja so Extrembeispiele, weiß ich jetzt sicher nur eins von der Damentour, aber wo der Caddy alles sagt, wo der die Spielerin hinstellt bis zum Schluss, das ist ein Extrembeispiel, das ist es nicht symptomatisch für die Damentour, möchte ich bitte drauf bestehen, aber wo praktisch ohne den überhaupt nichts funktionieren würde. Und so ist es natürlich weder bei Keimer noch bei McIlroy. Auf der anderen Seite glaube ich fast eher, also ich habe es tagelang drüber nachgedacht, dass das sowas ist, wie wir es letztendlich im Fußball auch oft haben mit Team und Trainer, dass du dann irgendwann irgendeinen Impuls brauchst. Und ich meine, bei einer Zweierbeziehung, du kannst ja nicht Martin Keimer rausnehmen. Das ist nun mal immer noch der Spieler. Deswegen ist da die einzige Variable, die du jetzt ganz offen vorne austauschen kannst, sichtbar für die Außenwelt, ist der Caddy. Und ich würde jetzt mal fast vermuten, dass es, also ohne jetzt nähere Informationen zu haben, dass es wirklich nur die Suche nach einem neuen Input ist, nach einem neuen Impuls, nach einem neuen Gefühl auf der Runde, weil es kann natürlich auch sein, dass nach 8 Jahren Caddy Spielerbeziehung sich da Dinge natürlich eingeschliffen haben und du dann schon so ein bisschen sich das so ein bisschen totläuft und dann vielleicht die Strukturen, die am Anfang sehr, sehr gut waren und auch dieses Gegensätzliche, dass es dann zu gewohnt ist und zu sehr einfach nur noch hingenommen wird. Das ist alles jetzt Feldwald und Wiesen spekuliert, aber also ich persönlich würde wirklich mich darauf reduzieren und sagen, ich gehe davon aus, dass Martin Keimer oder auch das ganze Team um Martin Keimer, das ist ja nicht nur er, einfach einen neuen Impuls haben wollte und dass der Freund an der Tasche auch, weil der auch gar nicht näher benannt wurde, ich habe jetzt nicht rausgekriegt, wer das war, dass das jetzt halt eine Übergangslösung ist und dass die im Prinzip wahrscheinlich auf der Suche nach einem neuen Langzeit-Caddy jetzt für ihn sind. Und bei Craig Connolly mache ich mir wenig Sorgen, der ist ein hervorragender Caddy und wird sicher unterkommen. Ist halt ein bisschen schade, weil ich habe ihn wirklich wahnsinnig gerne immer gesehen an Martin Keimers Seite und im Moment kann ich jetzt überhaupt noch nicht einschätzen, wie das weitergeht.
Jetzt haben ja auch spöttisch natürlich im Social-Media-Bereich gleich einige gesagt, naja, vielleicht ist das auch so, dass Martin Keimer sagt, Junge, du brauchst Erfolg, du musst dann mal mit jemandem zusammenarbeiten, der dir auch mehr Erfolg garantiert, ich gebe dich einfach mal frei.
Ja, das habe ich auch gelesen. Das ist so ein bisschen Facebook-Kommentare können selten aufschlussreich sein. Manchmal sind sie auch nicht so. Also das ist, also ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Martin Keimer so altruistisch ist, dass er sagt, du, bei mir läuft's gerade nicht so gut und wir verdienen nicht so viel Kohle zusammen. Such dir doch einen besseren Spieler, wo du mehr Kohle verdienst. Das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht vorstellen. Also ich will Martin Keimer da nichts Böses, aber das, ich glaube, so funktioniert ein Sportler nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die beiden jetzt da irgendwie am Hungertuch nagen und das nicht einfach noch aussitzen könnten, bis da die Erfolge wieder kommen. Ich weiß es nicht. Diese Lösung halte ich für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, dass sich das vielleicht irgendwie festgefahren hat und dass sie dann auch beide, also ich kann mir durchaus durchaus vorstellen, dass die beide beschlossen haben, du, irgendwie, wir kommen da nicht vorwärts und wir haben es jetzt probiert und wir haben es jetzt über die ganze Saison probiert. Und dann machen wir irgendwas anderes. Und also ich könnte mir eher vorstellen, dass auch Craig Connolly vielleicht gesagt hat, ja, meine Güte, also wenn nichts anderes mehr hilft, dann sucht er halt einen anderen Caddy. Also weiß ich nicht. Wir werden es hoffentlich mal noch irgendwie so ein bisschen deutlicher erfahren, wenn mal einer von den beiden im Interview ist und sich darüber auslässt. Wobei ich glaube, dass da die wirklich wichtigen Details werden dann nicht nach außen getragen werden. Aber ich bin jedenfalls gespannt, wie das weitergeht bei beiden. Also wer Martin Keimers neuer Caddy sein wird, ob das dann tatsächlich diese Veränderung bringt, die er sich wünscht und diese Verbesserung. Er hat es am Wochenende nicht schlecht gespielt, aber jetzt natürlich auch nicht irgendwie 15. Platz. Ist im Moment, muss man sagen, für ihn ganz okay mit seinem momentanen Trend. Aber bei so einem Turnier ist er natürlich prinzipiell, oder war er früher grundsätzlich in der Lage, das natürlich zu gewinnen. Und das dazu war es nicht spektakulär genug. Es war aber jetzt auch nicht so schlecht. Also würde ich jetzt wirklich, da bin ich so ein bisschen indifferent mit seiner Turnierleistung.
Ja, aber es war endlich mal wieder solide. Also wirklich mal durchgehend solide. Ja. 70, 67, 70, 68. Also da war auch die Amplitude, der Ausschlag zwischen einer guten und einer nicht so guten Runde dann auch mal nicht so groß. Das haben wir ja bei den anderen Auftritten dann auch schon anders gehabt, zumal die Auftritte dann ja auch schon nach zwei Runden in der Regel in den letzten Wochen zu Ende waren. Also vielleicht ist es dann so eine kleine Initialzündung oder zumindest tatsächlich so eine Blockade, die da gelöst ist. Wir werden das natürlich auch weiter verfolgen bei Martin Keimer. Auf jeden Fall ist Martin Keimer der beste Deutsche gewesen bei der KLM Open mit diesem geteilten 15. Platz. Zweitbester Deutscher Maximilian Kiefer mit dem geteilten 36. Platz, aber einem Ergebnis, was er sicherlich nicht zufriedenstellend findet. 67 zum Start, gut, danach 71, 71, 70, da ging es dann doch deutlich bergab und vor allen Dingen auf der Schlussrunde, da lief es dann auch nicht mehr so wirklich nach Wunsch für ihn. Das Ding war doch schon recht bunt, vor allen Dingen auf der Backnine.
Oh ja, oh ja. Also gerade in der Schlussrunde ein Birdie auf der Frontline, das ist nicht sehr ereignisreich, aber da kannst du prinzipiell drauf aufbauen. Aber dann Bogey 10, Bogey 11, immerhin nochmal ein Birdie an der 13. Dann ein Eagle an der 15, weil prinzipiell ist Martin Kiefer natürlich, Martin Kiefer, um Gottes Willen, jetzt bin ich auch schon so weit, Maximilian Kiefer natürlich in der Lage, sowas abzurufen. Er hat auch am ersten Tag einen Eagle auf der 6 gespielt. Dann nochmal ein Birdie, du denkst, okay, alles schick, jetzt geht's nochmal nach oben und dann ein Double Bogey an der 18. Ja, also wirklich sehr bunt, zu viele Bogies, also gerade speziell am Samstag waren es einfach viel zu viele Bogies, auch wenn die Birdies das zum Teil wieder ausgleichen konnten. Das ist zu unstet aus meiner Sicht.
Und das reicht dann eben nur zum 36. Platz. Sebastian Heisele, immerhin geteilter 64., immerhin mal wieder den Cut geschafft, aber bringt ihn im Race to Boot Dubai auch nicht dahin, wo er eigentlich hin will.
Nee, also das, ja, das ist eigentlich zu wenig. Ich denke fast, dass er dann letztendlich da wieder um die Tourkarte kämpfen muss und dann zeitweise auf die Challenge Tour zurück muss. Man weiß es nicht. Also Sebastian Heisele hat absolut Potenzial, aber hat jetzt hier drei Tage in den 70ern gespielt, also 73, 72, 72, nur durchmischt von einer 68 am Freitag. Das ist jetzt eigentlich auch nicht so, also ich meine, er hat einen Cut geschafft, gut, okay, aber es ist jetzt nicht so richtig berühmt. Er ist jetzt auf Platz 192 im Race to Dubai. Und so langsam gehen ihm halt die Turniere aus, wo er das noch so richtig nach unten katapultieren könnte, sprich in die Ränge, wo er die Tourkarte sicher hat. Und das sieht im Moment für mich nicht danach aus. Das würde heißen Qualifikation. Also ja, ich denke, darauf wird's rauslaufen.
Und ähnlich für Marcel Siem, der war nämlich noch weiter unten als der deutsche Amateur Lukas Euler, der war mit plus 6 nach 2 Tagen am Cut gescheitert, 75 und 73 hat er gespielt und Marcel Siem, der lag am Ende auf dem geteilten 130. Platz. Plus 7 seiner Ausbeute nach einer 70 und einer 79 und über die decken wir mal ganz schnell den Mantel des Schweigens, machen eine kurze Pause und gucken dann auf die LPGA Tour zum Evian Championship, zum letzten Major des Jahres und vor allen Dingen zum Sieg von Angela Stanford.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus und wir schauen auf das Evian Championship, das letzte Major des Golfjahres bei den Damen und auf den Sieg von Angela Stanford. Die hat sich am Ende mit minus 12 durchgesetzt vor den geteilten Zweiten. Austin Ernst, Mo Martin, Se-Jung Kim und Amy Olsen, die bei minus 11 lagen. 4 Amerikanerinnen, also unter den ersten 5, eine Koreanerin, Angela Stanford, die Dame, die am Ende oben war, die vielleicht am überraschendsten da oben gelandet ist, denn mit der hatten wohl die wenigsten gerechnet. 2012, da hatte sie zuletzt auf der LPGA Tour gewonnen beim HSBC Women's Championship, hat also knapp 6 Jahre warten müssen, um den nächsten Erfolg zu feiern. Der ist ihr jetzt in dieser Woche geglückt im zarten Alter von 40 Jahren, 9 Monaten und ein paar Tagen. Das liefere ich nachher nochmal nach, wie viele Tage genau. Auf jeden Fall ist es die älteste Dame, mit Verlaub gesagt, seit 2011, damals Catriona Matthews, dass Lorena Ochoa gewonnen hatte. Desiree, das sind tolle Zahlen, das sind beeindruckende Zahlen und das war aber auch letztlich eine beeindruckende Leistung von Angela Stanford.
Oh ja, und es war krass spannend und sehr tränenreich auch tatsächlich dann, was sich auf den letzten Löchern da abgespielt hat. Lässt sich ein bisschen schon daran absehen, dass wir 4 Spielerinnen bei minus 11 haben, eine Spielerin bei minus 12. Das deutet schon darauf hin, dass es auf jeden Fall kein irgendwie triumphaler Sieg mit Motzfeldabstand war. Und Angela Stanford war da auch tatsächlich erstmal gar nicht so in the mix. Amy Olsen, auch eine Amerikanerin, war die Spielerin, die eigentlich das Ganze so ein bisschen diktiert hat, die nach 3 Tagen in Führung lag, mit 69, 65, 65 3 tolle Tage gespielt hatte. Und die aber dann letztendlich tatsächlich den Schlusstag überhaupt nicht so heimbringen konnte, wie sie sich das wohl gerne vorgestellt hätte. Sie hat dann schon relativ bald einfach, zu viele Bogies gespielt, schon 2 Bogies auf den Frontnine, auf den Backnine dann auch nochmal. Und dadurch hat sie den anderen letztendlich die Gelegenheit gegeben, ranzukommen. Unter anderem auch Angela Stanford, die nach einem Eagle an der 15, wo sie auf ein paar 5 eine 3 gespielt hat, da natürlich super im Rennen war bei minus 13. Und dann hat sie die 16 gespielt, ein paar 3. Und sie hat selber das als totale Katastrophe bezeichnet und da hat sie auch völlig recht, weil da stehen dir die Haare zu Berge. Also sie hat da den Tee-Shot rechts vom Grün irgendwie ins Rough oder ins Rough platziert, hat dann aufs Grün gechippt, hat irgendwie eine falsche Welle getroffen, keine Ahnung, der Chip war auch nicht gut, weil natürlich aus dem Rough einfach nicht gut kontrolliert und ist drüber raus, ist Richtung Wasser, dann ist der Ball vorm Wasserhindernis liegen geblieben noch, also so, dass sie gerade noch spielen konnte und stehen konnte. Dann hat sie sich dahin begeben, dann hat sie wieder zurückgechippt, das war dann der 3. Schlag. Und dieser Chip hat wiederum, weil sie von unten nach oben spielen musste, das Tee war, das Grün war leicht erhöht, Hat sie dann zwar den grünen Rand getroffen, aber halt zu weit noch im Hang und ist der Ball ihr quasi wieder vor die Füße an eine andere Stelle, die auch nicht toll war. Dann war es also schon der vierte, der dann ein Chip aufs Grün war und so kam dann dieses Double Bogey zustande und du hast ihr wirklich angesehen, dass sie da am liebsten irgendwas irgendwo hingeworfen hätte. Und was dann aber eben toll war und worauf sie sich sicher auch was einbilden kann, in Anführungszeichen, ist, dass sie nach diesem Desaster, wo du wirklich denkst, okay, das Turnier ist jetzt weg, dann ein Birdie an der 17 gespielt hat. Und das war eben dann im Vergleich zu allen anderen, war das natürlich dann die wirklich super Comeback-Geschichte. Amy Olsen hatte es an der 18 dann letztendlich, also sie hätte ein paar spielen müssen, dann hätte sie gewonnen. Sie hätten Bogey spielen müssen, dann wäre sie im Playoff gewesen mit Angela Stanford, die schon drin war und die im Prinzip in Tränen aufgelöst war, weil sie sich selbst mit diesem Double Bogey da so unnötig zwei Schläge weggenommen hat sozusagen. Und Amy Olsen hat da aber dann wirklich einfach dieses Par 4, dieses Schlussloch echt schlecht gespielt, muss man einfach sagen. Schlecht aufs Grün, also im Sinne von einfach viel zu kurz und dann ewigen Weg für diesen Putt, den sie dann gebraucht hätte. Also sie hat auch schon den Abschlag verhauen. Also da lief wirklich gar nichts an diesem Schlussloch, auch ganz klar irgendwie die Nerven. Und hat dann den Bogey-Putt, den sie immer noch fürs Playoff gehabt hätte, dann eben auch nicht reinmachen können. Und da waren dann auf einmal wieder alle anderen Spielerinnen drin. Da war Austin Ernst im Spiel, da war Mo Martin im Spiel und da war Se-Yeon Kim im Spiel. Und die haben aber alle auch diesen, es war jeweils immer ein ähnlicher Putt letztendlich auf diese Fahne am 18. Grün. Die steckte offensichtlich auch entsprechend tricky. Und so hat also Stanford, die schon drin war, letztendlich Olsen als letzte gesehen, die dann wieder nochmal einen Putt vorbeigeschoben hat und die anderen haben es auch alle nicht geschafft, diese Chance zu nutzen. Und deswegen war es letztendlich bis zum Schluss total spannend. Angela Stanford war völlig aufgelöst am Putting Green, konnte gar nicht hingucken, die hat gar nicht geguckt, was die anderen da machen und hat dann mit dem letzten verschobenen Putt von Amy Olsen, der dann letztendlich zum Double Bogey an der 18 war, was halt echt Katastrophe ist, den Sieg überreicht bekommen und war entsprechend fertig mit den Nerven, was ich echt nachvollziehen kann.
Und so fühlt man sich mit einem Sieg im Rücken nach 40 Jahren, 9 Monaten und 29 Tagen auf der Welt.
A lot of relief. You know, because sometimes you just never know. You really don't. I mean, we play golf. You never know if it's going to happen or not. So you play by faith and hope it works out for you and it finally did.
Und diese Hoffnung, die sie da hatte, die darf man eben auch nicht verlieren, selbst bei so einer Durststrecke von 6 Jahren. Wie hat sie es denn geschafft? Das wurde sie dann auch im Siegerinterview gefragt, diese Hoffnung eben nicht zu verlieren. Wie hält man sich da bei der Stange?
This moment, you know, I think for me, I just need to know what I'm made of. And I was finding some good and some bad there at the end. And that's okay. But you know, I'm proud of the fact that I didn't give up because 16 was a disaster and but that's me. I've never given up. So it was nice that, you know, it ended well this time.
Und das zahlt sich dann mal wieder aus. Im Golf haben wir das ja öfter, dass auch so eine Durststrecke dann irgendwann mal zu Ende geht, wenn man eben, ja, weiter trainiert, weiter arbeitet und den Kopf vor allen Dingen fokussiert hält.
Ja, und das ist letztendlich das, worauf Angela Stanford da auch stolz sein kann. Es ist tatsächlich für einen Nicht-Profisportler, glaube ich, von außen immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie nach wirklich langen Strecken, wo du letztendlich nicht die Riesenerfolge zu verzeichnen hast, die Spieler und Spielerinnen, vor allem jetzt in diesem Fall, trotzdem dranbleiben. Und sie hat das jetzt ja ganz klar gesagt, du hast offensichtlich dann immer noch das Ziel vor Augen. Das Ziel ist ein Sieg oder ein Major in ihrem Fall natürlich auch noch. Und sie hat 2003, war das, glaube ich, war sie Zweite bei einem Major und hat letztendlich irgendwann mal darüber gesagt, ich habe damals überhaupt nicht realisiert, was ich da gemacht habe und wie nah ich dran war. Und dann musst du 15 Jahre warten, bis das Major dann tatsächlich kommt. Das ist wirklich eine lange Strecke und dann ist es halt auch wirklich einfach, sie hat das halt durchgezogen. Also womit sie das Turnier gewonnen hat, ist das Birdie an der 17. Und das musst du halt erstmal machen, nachdem du, also diese 16, das war wirklich, das hätte ich spielen können. Also das ist jetzt super böse, aber das ist da, also das ist quasi kein Kompliment. Mhm. Also es war wirklich einfach und sie hat auch gesagt, es war ein Desaster. Und das war es auch und es war auch schlecht gespielt und es war aber alles, also es war alles und im Prinzip bist du danach eigentlich weg. Da, also manche Spielerinnen bricht es dann und dann ist es halt weg, der Turniersieg. Und sie hat eben gekämpft, hat sie auch gesagt, dass das sie ausmacht, dass sie dranbleibt und motiviert ist und kämpft. Und hat sich die 17 da im Birdie geholt und diese minus 12 dann erreicht. Und den Rest haben dann die anderen Spielerinnen natürlich mit Schleifchen dann ihr praktisch in die Hand gegeben, indem sie letztendlich auch nicht umsetzen konnten, was noch für ein Playoff gereicht hat. Ich habe es vorhin erzählt. Und gerade bei Seong Kim zum Beispiel, die hat auch schon bessere Puttleistungen gehabt. Überhaupt generell eine 72 am Schlusstag ist für ihre Verhältnisse einfach sehr ungewöhnlich. Amy Olsen ist jetzt nicht die Spielerin, die schon Riesensiege eingefahren hat und Major-Gewinne eingefahren hat. Dass sie da einbricht, gut, es ist total schade für sie und tut mir auch leid, aber ist vielleicht nicht ganz so überraschend wie die Tatsache, dass eben allen anderen Zweitplatzierten auch nicht gelungen ist, Angela Stanford dann noch irgendwie mehr Paroli zu bieten. Und insofern ist es einfach, ist es verdient und ich gönne das Angela Stanford von Herzen. Das war, glaube ich, fällig nach so vielen Jahren.
Definitiv. Die erste Amerikanerin, die dieses Turnier gewinnt, seit es 2013 zum Major aufgestiegen ist, und wieder eine Amerikanerin, die ein Major gewinnt, in jedem Jahr seit 2013 mindestens eins von den Amis gewonnen, der Rest, glaube ich, von den Koreanerinnen. Aber das zeigt dann nochmal diese Kräfteverhältnisse auch im Damengolf auf der Welt und auf der LPGA Tour. 436. Karrierestart von Angela Stanford war das übrigens. Wir gucken noch schnell auf das, was unsere deutschen Damen geleistet haben. Immerhin geteilter 33. Platz von Caroline Masson und ein 37. Platz von Sandra Gahl. Desiree, okay, aber viel mehr auch nicht.
Ja, also Caroline Masson ist halt schade, dass sie sich sukzessive quasi verschlechtert hat, in Anführungszeichen. Das klingt immer so respektlos, aber die nackten Zahlen sagen halt 68, 70, 71, 73 war jetzt einfach nicht ihr Turnierwochenende offensichtlich. Bei Sandra Gahl war dann durchaus ein kleiner Aufwärtstrend zu verzeichnen. Die hat immerhin die 68 dann am Schlusstag gespielt und ist da einfach damit dann nochmal ein Stück besser rausgekommen. Ist jetzt, meine Güte, die können beide natürlich deutlich besser spielen, aber auf der anderen Seite, wenn du siehst, Anna Nordqvist, die Titelverteidigerin, geteilten 44. Platz, also nochmal zwei Schläge hinter Sandra Gahl zum Beispiel, meine Güte, das gibt's halt. Also auch die Amerikanerin Paula Creamer, Christy Kerr, Lexi Thompson, zum Teil bei plus 4 im Endergebnis rausgekommen. Und dann, also Paula Creamer hat das Turnier zu Ende gespielt noch als geteilte 54. Christy Kerr und Lexi Thompson haben den Cut verpasst. Ja. Ziemlich souverän sogar. Also, meine Güte, das ist halt, das ist ein Major und da sind manchmal dann auch überraschend Damen vorne. Ich hätte vermutet, dass Seong Kim vielleicht tatsächlich den Major-Sieg schafft. War ja auch knapp, aber dazu hat der Schlusstag nicht ausgereicht. Wir haben auch noch Lydia Ko letztendlich in the mix und Brooke Henderson, die dann geteilte Zehnte wurden, die halt jeweils auch eine 72 dabei hatten, die das Ergebnis dann zu weit runtergezogen haben. Meine Güte, das Damengolf ist unglaublich nah beieinander und es ist da, glaube ich, überhaupt keine Schande, mal Platz 30 bis 40 zu erreichen. Wir freuen uns dann umso mehr, wenn Caroline Masson und Sandra Gahl dann mal wieder eine Top-10-Platzierung holen.
Auch Aria Yutanugan nur in Anführungsstrichen 36. geworden, aber dafür im Rolex Annika Major Award ganz weit vorne, dank ihres Sieges, nämlich bei der US Women's Open und jeweils Platz 4 bei der A&A Inspiration und bei der British Open. Da hat sie sich diese Saisonwertung sichern können. Die Thailänderin also da ganz, ganz oben im illustren Kreis mit Michelle Wee, die hat das 2014 gewonnen, in Bipa 2015, Lydia Ko 2016 und So Yeon Ru, die hat das 2017 für sich entschieden. Also jetzt Aria Yutanugan in der Liste ganz oben. Caro Lampert, die hat beim Evian Championship nicht über den Cut rüber geschafft. Am Ende geteilte 84. geworden. Ja, das war sie. Unsere aktuelle Sendung zum Golf in dieser Woche. European Tour und LPGA Tour. In der nächsten Woche, da sind wir natürlich beim Tour Championship bei der PGA Tour wieder mit dabei. Und die Woche drauf, da gibt's ja dann auch schon den Ryder Cup. Auch hier bei uns auf meinsportradio.de umfassende Vorberichte. Wir haben schon den Platz, dem im Le Golf National den Albatros-Kurs auf Herz und Nieren gecheckt, virtuell einmal abgespielt. Und wir werden natürlich in dieser Woche auch noch weitere Vorberichte zum Ryder Cup 2018 für euch online stellen. Als Podcast gibt's das Ganze zum Download auf meinsportradio.de, in unserem iTunes-Channel oder auch mit unserer App für iOS und Android. Holt sie euch, ladet unsere Podcasts, abonniert unsere Feeds, kommentiert und gebt uns Feedback. Und ich sag zum Feedback, danke Desiree.
Gerne.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.